»Schein«, sagte sie und starrte auf den Eingang des Tunnels, der zurück zum Eberkopf führte. »Dann sage ich jetzt also, Lebewohl und...« Ein Schlürfen war zu hören und ein mächtiger, dumpfer Schlag. Noch jemand war aus dem Tunnel geklettert, war ein wenig aus dem Gleichgewicht geraten und gestürzt. Er zog sich am nächsten Stuhl hoch, sah sich durch seine verrutschte Hornbrille um und sagte, »Bin ich zu spät? Hat er schon angefangen? Ich habe eben erst davon erfahren. Also, ich...« Stotternd verstummte Percy. Offenbar hatte er nicht erwartet, den größten Teil seiner Familie hier anzutreffen. Eine ganze Weile lang herrschte Erstaunen, bis Fleur sich schließlich an Lupin wandte und einen absolut durchschaubaren Versuch unternahm, die Spannung zu lösen, indem sie sagte, »Nun, wie geht es dem kleinen Teddy?« Lupin blinzelte sie verdutzt an. Das Schweigen zwischen den Weasleys schien fest zu werden wie Eis. »Nun, ich, ja, geht ihm gut«, sagte Lupin. »Ja, Tonks ist bei ihm im Haus ihrer Mutter.« Percy und die anderen Weasleys starrten einander nach wie vor frostig an. »Hier, ich hab ein Bild«, rief Lupin, zog ein Foto aus seiner Jacke und zeigte es Fleur und Harry, die ein winziges Baby mit einem Büschel hell türkisfarbigem Haar sahen, das mit seinen dicken Fäustchen in die Kamera winkte. »Ich war ein Idiot«, brüllte Percy so laut, dass Lupin das Foto beinahe fallen ließ. »Ich war ein Idiot, ich war ein aufgeblasener Trottel, ich war ein ministeriumsverliebter, familienverleugnender, machthungriger Schwachkopf«, sagte Fred. Percy schluckte. »Ja, das war ich.« »Nun, netter kann man es beim besten Willen nicht ausdrücken«, sagte Fred und streckte Percy die Hand entgegen. Mrs. Weasley brach in Tränen aus. Sie stürmte vor, schubste Fred beiseite und zog Percy in eine würgende Umarmung, während er ihr den Rücken tätschelte und dabei seinen Vater ansah. »Tut mir leid, Dad«, sagte Percy. Mr. Weasley blinzelte ziemlich schnell, dann eilte auch er, um seinen Sohn zu umarmen. »Was hat denn dich zur Vernunft gebracht, Percy?« erkundigte sich George. »Es dämmert mir schon eine ganze Weile«, sagte Percy und tupfte sich mit einem Zipfel seines Reiseumhangs unter seiner Brille die Augen. »Aber ich musste einen Weg finden, rauszukommen, und das ist nicht so einfach im Ministerium. Die sperren andauernd Verräte ein. Ich habe es geschafft, Kontakt mit Aberforth aufzunehmen, und er hat mir vor 10 Minuten den Hinweis gegeben, dass Hogwarts kämpfen wird. Und hier bin ich.« »Also, wir erwarten von unseren Vertrauensschülern, dass sie in Zeiten wie diesen die Führung übernehmen«, sagte George, indem er Percys wichtig tuerischste Art treffend nachahmte. »Nun lasst uns nach oben gehen und kämpfen, sonst sind alle guten Todesser schon weg.« »Du bist jetzt also meine Schwägerin?« fragte Percy und schüttelte Fleur die Hand, als sie mit Bill, Fred und George zur Treppe eilten. »Ginny!« bellte Mrs. Weasley. Ginny hatte während der Versöhnung versucht, sich unbemerkt auch nach oben zu schleichen. »Molly, wie wär's damit?« sagte Lupin. »Warum bleibt Ginny nicht einfach hier? Dann ist sie zumindest am Ort des Geschehens und weiß, was vor sich geht, ist aber nicht mitten im Kampfgetümmel. »Das ist eine gute Idee«, sagte Mr. Weasley entschieden. »Ginny, du bleibst in diesem Raum. Hast du mich verstanden?« Ginny schien die Vorstellung nicht sonderlich zu gefallen, doch unter dem ungewöhnlich strengen Blick ihres Vaters nickte sie. Auch Mr. und Mrs. Weasley und Lupin steuerten nun auf die Treppe zu. »Wo ist Ron?« fragte Harry. »Wo ist Hermine?« »Sie müssen schon in die große Halle hochgegangen sein«, rief Mr. Weasley über die Schulter. »Ich habe sie nicht vorbeigehen sehen«, erwiderte Harry. »Sie sagten irgendwas von einem Badezimmer«, sagte Ginny, »nicht lange, nachdem du weg warst.« »Einem Badezimmer?« Harry schritt rasch quer durch den Raum zu einer offenen Tür, die aus dem Raum der Wünsche führte, und sah im Badezimmer dahinter nach. Es war leer. »Bist du sicher, dass sie Badezimmer?« Doch dann brannte seine Narbe und der Raum der Wünsche verschwand. Er blickte durch das hohe, schmiedeeiserne Doppeltor, das von geflügelten Ebern auf Säulen flankiert wurde. blickte über das dunkle Gelände zum Schloss, das hell erleuchtet war. Nagini hing über seinen Schultern. Er war beherrscht von jenem kalten, grausamen Gefühl der Entschlossenheit, das dem Mord vorausging.